man die Übersetzung finden. Der jetzt kommende Talk wird ein paar Erinnerungen wach werden. Zumindest hat er mich an die Sounds von Super Mario oder Super Metroid und solchen Spielen erinnert, die da kommen, wenn man solche Spiele spielt. Genau. Heute werden wir lernen, wie das tatsächlich funktioniert, wo diese Töne herkommen und wie diese Lieblingserinnerungen aus unserer Jugend tatsächlich erstellt wurden. Also einen großen Applaus für kleines Filmröllchen, bitte. Hallo und herzlich willkommen. Was ihr gerade gehört habt, ist das Intro von Super Metroid. Und Teil dieser tollen Atmosphäre dieses Intros ist natürlich der Ton. Das hier ist der ultimative SPC 700 Talk, der Talk über die Architektur des Sohns vom Super Nintendo. Genau, das ist eine, wir haben da so eine Folge von Ultimate Talks, wo wir versuchen, so viel wie möglich über eine bestimmte Architektur oder einen Computer innerhalb von einer Stunde euch zu vermitteln. Genau, okay, woher habe ich ein Mikrofon? Ich habe das hier bekommen. Man kennt mich eigentlich kaum, aber man kennt mich vielleicht daher, dass ich den SPC ASM Assembler geschrieben habe. Das wird interessant. Genau, okay, fangen wir an. Was haben wir überhaupt im Super Nintendo Entertainment System? Das kam 1990 raus und ungefähr so sieht das intern aus. Wir haben die Main-CPU und die hat Zugriff auf die Cartridge, auf den RAM und auf das ROM und führt die Spiellogik und die Grafik aus. Dann haben wir noch die PPU, das ist die Bildverarbeitungseinheit und die ist tatsächlich einfach nur ein ziemlich dummer Grafikprozessor. Der muss man sehr genau sagen, was sie tun soll. Das bedeutet, die CPU verbringt sehr viel Zeit damit, dieser PPU zu sagen, was hier passieren soll und so weiter. Genau, auf der Audio-Seite ist es aber genau andersrum, weil der SSMP, der Audio-Chip, ist ein General-Purpose-Microprozessor, der dann mit dem Synthesizer-Chip redet, der SDSP, er hat seinen eigenen Arbeitsspeicher, der ARAM, und aber auch keinen Zugriff auf den Cartridge-Memory. Genau. Die haben sich also entschieden, dass da ein Audioprozessor notwendig ist, und das macht das interessant. Hier auf der rechten Seite, auf dem Motherboard, sehen wir den PPU und den CPU-Chip, und links ganz oben sehen wir eben diesen SSMP und seine Chips. Genau, und dann später, als sie das alles zusammengeführt haben, in späteren Revisionen, haben sie CPU und PPU unten gehabt und den SMPU-Chip oben rechts. Genau, hier sehen wir den DAI. Ihr könnt den SSMP-Chip oben links sehen und den Audi-RAM rechts davon. Und unten ist dann der DSP. Genau, also dieser Audioprozessor war seinerzeit voraus. Damals hatten die meisten Spielekonsolen für Konsumenten einfache Arten von Synthesen. Aber hier gibt es 15-Bit, 32 Kilohertz Samplen, es gab moderne ADSR-Hüllen, es gab Modulation zwischen Stimmen, es gab Echo-Filter, FIR-Filter und Rauschgeneratoren. Genau, unser Talk besteht heute aus drei Teilen. Der erste Talk ist, dass wir über die CPU-Architektur reden, dann reden wir über das Format der Hardware-Samples und ganz am Schluss reden wir dann über die Hardware vom DSP. Okay, die Architektur wird oft mit dem 6502 verglichen und es basiert da auch recht explizit drauf von den Ingenieuren, die es entwickelt haben, aber am Ende sah es dann doch ganz anders aus. Genau, das erste, was wir sehen, ist, dass alle 256 Opcodes existieren und besetzt sind, also es gibt sie. Das ist anders als beim 6502, wo nur sehr wenige Opcodes tatsächlich wirklich existieren. Unser Chip kann Binary Coded Decimal Arithmetik, er kann 1-Bit-Rechnungen und die Instructions sind 16-Bit lang. Es gibt eine Hardware-Multiplikator und einen Hardware-Divider und sehr ungewöhnliche Sprunginstruktionen. Genau. In der Praxis läuft es auf dem mit der gleichen Geschwindigkeit wie der 6502, auch wenn die Clockrate doppelt so hoch ist, die Geschwindigkeit ist ungefähr gleich. Wir haben einen 8-Bit-Prozessor mit 16-Bit breiten Memory Bus, also 64 Kilobyte Memory, Interrupts, MMIO-Timers, genau, die ganzen Sachen. Genau, hier sehen wir die Registerbank unseres Prozessors, wo alles durch passiert. Die Indexregister X und Y sind die Indexregister. Der Program Counter zeigt auf die aktuelle Instruktion, der ist 16-Bit breit. Der Stack Pointer ist nur 8-Bit groß, weil der Stack seine eigene Speicherbank hat, bedeutet, die oberen Bits sind immer Hex 01. Genau, da hat man noch so ein Flag-Register, das enthält eben unsere Prozessor-Flags wie Negativ und Overflow, genau, und ein paar andere Flags. Es enthält auch das P-Flag und 2 Interrupt-Flags. Genau, hier sehen wir die Memory-Map. Der Speicher ist in Bänke aufgeteilt, jede Bank ist 256 Bytes groß. Und da kann man immer über die oberen 8 Bits der Adresse herausfinden, welcher Bank man ist. Es gibt die Zero-Page, genau, und es gibt den Stack, der ist in der One-Page. Und dann gibt es eben ein paar Adressmode, die die Direct-Page zugriffen. Das ist entweder die 0 oder die 1-Bank. Und das hängt dann eben vom Flag-Register ab, wo man drauf zugreift. Das ist recht ähnlich zum Zero-Page-Behavior vom 6502. Genau, aber wir sagen Direct-Page, weil es entweder die 0 oder die 1-Page halt ist, abhängig vom State des Interrupt-Registers. Genau, fast der ganze Speicher ist vom Audio-RAM occupied, bis auf ein paar Register. Und das Bit-Adressieren kommt nur an ein paar Teile von dem Audio-RAM dran. Ganz oben im Audio-RAM gibt es dann 64 Bytes Boot-RAM. Das ist, wo der Chip initial von her startet. Wir reden jetzt über Addressing. Hier sehen wir eine ganz einfache Instruktion, Add with Carry. Add mit der Direct Page 5.1. Das bedeutet, wir laden 5.1 an der Adresse 5.1 aus der Direct Page. Und welche das jetzt ist, hängt ja davon ab, ob wir aus der Direct Page 0 oder 1 laden, eben mit diesem Flag-Register. Dann laden wir entweder von 0051 oder von 0151. Wir nehmen jetzt einfach mal an, es ist 00. Also laden wir hier 77 und dann addieren wir das auf das A-Register. Es kann auch noch interessanter werden. Wir können auch noch Indexing machen. Hier laden wir jetzt aus 50, aber indiziert mit X. Das bedeutet, wir addieren erstmal zu unserem X-Register 50 dabei und damit berechnen wir eben, wo wir dann her aus dem Speicher laden. Wir können X auch direkt verwenden als eine Adresse. Das bedeutet, hier laden wir jetzt von 02.
Das kann man auch mit dem Y-Register machen und wir können auch direkt das X-Register nach der Operation inkrementieren, um schneller durch den Speicher durchzuschreiten. Es gibt auch auf dem gesamten Adressraum direkte Adressierung mit 16-Bit-Adressen und dann die Instruktion 3 Byte lang statt 2 Byte, weil man auch mehr für die Adresse braucht. Und es wird auch langsamer sein, also man sollte wann immer möglich die direkte Adressierung für die Seite benutzen. Was auch geht, ist indirekte Adresse, also wir nehmen 7 plus X, also wir nehmen 7 plus X und wir nehmen nicht einen 16-Bit-Pointer und obwohl die Architektur ist eine 16-Bit-Architektur und wir laden jetzt von der berechneten Adresse und addieren das zu dem Akkumulator. Das kann man auch mit dem Y-Adresser, aber hier laden wir erst den Pointer von der direkten Seite und addieren dann das Register dazu. Damit kann man durch 16-Bit-Adressen iterieren, statt nur durch die direkte Seite. Lass uns über ein paar tatsächliche Instruktionen reden. Viele Instruktionen haben die Move-Mnemonik. Das sind auch die Ladeinstruktionen, die eine Speicherstelle in eines der allgemein benutzbaren Register lädt. Und außer diese, die mal mit einem Hash-Präfix sind, der Wert, da laden einfach den Wert in das Adresser. Also dieses Hash $20 lädt halt 20 in das Register. Die Speicheradressen haben auch die Move-Mnemonik und die speichern halt an die entsprechende Adresse. Auch Registertransfer benutzen die Move-Mnemonik. Und das ist auch dein Weg, um den Stack-Pointer direkt darauf zuzugreifen und ihn in ein Register zu transformieren. Man kann auch Speicher direkt laden, also man kann von einer Speicheradresse direkt an eine andere speichern oder direkt einen direkten Wert an eine Speicheradresse schreiben. Arithmetische Operationen können weniger Adressierungsmodus benutzen, also man gibt die üblichen verdächtigen Add with Carry oder also Addition mit Carry, Subtraktion mit Carry, die Vergleichsoperation, die nur die Flag setzt und die Register nicht verändert. Es gibt Increment, Decrement, Verschieben, also bitweises Verschieben oder Rotieren von Registerwerten. Ich sagte euch, dass es binärkodierte Dezimalarithmetik gibt. Das ist eine Art, wie man dezimale Zahlen in Bytes speichern kann, sodass es einfacher anzuzeichnen ist. Das ist die binärkodierten. Der ist relativ nutzlos. Der einzig wirklich wichtige Teil ist dieser Nibbles vertauschen, dass die beiden Hälften eines Bytes vertauscht. Es gibt ein bisschen Unterstützung für 16-Bit-Arithmetik. Mnemonik ist dieses Move VW, also bewege ein Wort. Das arbeitet auf dem YA-Register, das ist einfach das Y- und das A-Register zu einem 16-Bit-Register kombiniert. Und ich erwähnte einen Hardware-Dividierer, arbeitet auch mit diesem YA-Register, dem kombinierten Register. Da gibt es ein Mult und diese Divide-Instruktion nimmt dieses kombinierte YA-Register, teilt es durch X und speichert das Ergebnis in A. Das ist die teuerste Instruktion, die braucht 12 Zyklen, aber das ist immer noch sehr viel schneller als alles, was man in Software schreiben kann. Und das ist sehr, sehr nützlich für Audioberechnungen, wo man solche Sachen häufig braucht. Also ist sehr nützlich. Um den Stack zu manipulieren, gibt es die üblichen Push- und Pop-Instruktionen. Und man kann die Flag-Register auch poppen und pushen. Für Bit-Berechnungen gibt es ganz viele Operationen wie Setzen und Löschen eines Bits. Und die Notation hat ein Dot nach der Adresse und dann danach die Zahl, die das Bit angibt. Es gibt auch Tested Set und Tested Clear, also Testen und Setzen und Testen und Löschen nach Instruktionen. Das gibt es mehrere logische und Bewegungsoperationen, die benutzen das Carry Flag als ein Einzelbit-Hilfsregister und man kann auch Bits von Memory invertieren, bevor man sie benutzt. Das ist mit diesem Schrägstrich wird das notiert. Und weil das Carry Flag bei Einzelbit-Berechnung so häufig benutzt wird, gibt es auch einen Haufen Instruktionen, die direkt auf dem Carry-Bit arbeiten. Für Flusskontrolle gibt es normale Branch-Instruktionen, die halt bis zu 127 Byte vorwärts oder 128 Byte rückwärts verzweigen können. Und man kann entweder bedingt oder unbedingt verzweigen, basierend auf Flag. Man kann auch je nachdem, ob bestimmte Bits in der direkten Seite gesetzt oder nicht gesetzt sind, verzweigen. Es gibt auch ein paar komische Branchenverzweigungsinformationen, wie die, es gibt zum Beispiel die Decrement and Branch Not Zero, also dekrementiere und verzweige, wenn nicht Zero, nicht Null. Das verzweigt zu einem Offset, wenn ein Wert nicht Null ist. Das kann man sehr sinnvoll bei Schleifen benutzen, wenn man halt am Anfang den Schleifenzähler setzt und runterzählt. Um zu weiter entfernten Plätzen zu springen, gibt es die Jump, also die Sprunginstruktion, die an die direkte Adresse kriegt oder halt indirekt adressiert. Für Unterprogrammaufrufe gibt es die normale Call-Instruktion, die einfach den Stack-Pointer, den Return-Pointer auf dem Stack speichert. Und es gibt diesen P-Call, der in diese höchste Speicherseite springt. Und es das ist schneller und kompakter als normale Aufrufe. Und dann gibt es die T-Call, die springt in eine von der Hardware definierte Unterprogrammtabelle, springt, die bei der Adresse $FFC0 beginnt. Und da kann man zum Beispiel Funktionspointer speichern. Und dass man es erlaubt, einem noch häufiger benutzte Funktionen sehr effizient aufzurufen. Und man kann von all diesen Dingen mit der ganz normalen Return-Instruktion zurückkehren. Es gibt ein paar Instruktionen, um Flags zu manipulieren. Man kann das T-Bit verändern, dass er die sagt, welche Seite die direkte Seite ist. Und ich sagte, es gibt Interrupt Supports, es gibt keine externen Interrupts und die Software Interrupts sind relativ nutzlos. Vielleicht gibt es einen Debugger, ich weiß es nicht. Und Interrupt Support ist im Großen und Ganzen nutzlos und kaum jemand benutzt es beim SPC 700, also werde ich nicht viel mehr darüber sagen. Mehr interessant sind die Hardware-Register, da gibt es 17 Stück vier, die auch in der Nullseite, in der Zero-Page gemappt sind. Da gibt es als erstes die Kontroll- oder Test- und Kontrollregister, dann gibt es die Adresse, die zwei Adressen für den DSP, wo man schreiben will, da kann man die Hardware-Register des Synthesizers mit adressieren und wir werden noch einen ganzen Haufen von diesen Registern später sehen. Dann gibt es vier Kommunikationsports, um mit der CPU zu reden und dann gibt es zwei Hilfsports, die zu externen Anschlüssen am Chip gehen, aber die sind auch nicht verbunden, also sind relativ nutzlos. Und ja, die Test- und Kontrollregister sind im Wesentlichen nur für interne Zwecke benutzt. Man kann man kann zusätzliche Whitestates zum ROM hinzufügen zum Beispiel, weil das Audiogramm von dem Synthesizer und dem SPC 700 geteilt wird. Deshalb müssen sie aufeinander warten und der Synthesizer hat immer Priorität. Deshalb muss man häufig extra Wait-States dazu machen, wenn man zusätzliche machen, aber das macht das Programm nur lauter. Das Kontrollregister ist etwas nützlicher, das erlaubt dann zum Beispiel, ob die letzte Seite des Rahmens das Bootrom enthält oder zusätzliches Audio-RAM, weil nach dem Booten braucht man den Bootrom meistens nicht mehr. Dann gibt es die Timer, die auf verschiedenen Frequenzen reiten, 8 Kilobit oder der Timer 2 ist schneller mit 64 und dann gibt es einen Divider und mit verschiedenen kann man die Frequenz senken und wenn man die Timer der Divider 0 ist, wird es tatsächlich 256 gesetzt, interpretiert, sodass man halt niedrigere Frequenz machen kann. Jetzt Synthesizer, der SPC 700 hat keinen Zugriff zum Speicher der Spielekassette und deshalb muss er mit der CPU reden. Deshalb gibt es auch das Bootraum. Das gibt einen einfachen Upload-Routine. Das ist das, was hier kommentierte Disassembly, das ihr auch im Internet finden könnt. So wie das funktioniert, ist aus der Perspektive der CTU, um den ersten Transfer zu starten, schreibt es die Zieladresse des Speichers in die Ports 2 und 3, schreibt einen Nicht-Null-Wert in Port 1 und schreibt den magischen Wert $CC nach Port 0. Und was man sich erinnern muss, diese Ports sind voll Duplex. Also wenn die CTU etwas schreibt und wenn man etwas reinschreibt und die CPU etwas da reinschreibt und es dann wieder zurückliest, dann ist es nicht unbedingt das Gleiche, sondern es kann etwas sein, was der SMP überschrieben haben kann.
So now for sending more data, I can send the data into port one and increment.
Also so jetzt kann ich die danach kann ich die Daten in port 0 schreiben und ein Protokoll, welcher Prozessor was schreibt, können dann beliebig große Blöcke von der CPU auf dem SPC übertragen werden. Aber wenn man einen neuen Block starten will, dann muss man eine neue Zieladresse in Port machen und dann in nicht 0 in Port 1 und dann irgendwas außer den letzten Wert in Port 0. Und um alle Übertragungen zu beenden, schreibt man die Zieladresse in 2 und 3, 0 in Port 1 und dann irgendwas außer dem letzten Index als in Port 0. Und jetzt wird diese Adresse, die in 2 und 3 geschrieben ist, als eine Sprungadresse ist, zu der der Prozessor dann, also der SPC dann springt.
So, das war jetzt alles zur Architektur. Jetzt reden wir mal über die Audioseite des ganzen Chips. Also, als erstes das Wichtigste, der Unterschied zwischen einem Sample in der Musik, was ein kleines Stück Musik ist, zum Beispiel von einem Instrument, und einem Sample in der digitalen Signalverarbeitung ist unterschiedlich. Das ist vielmehr eine Einzelmessung eines Signals. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu verwirrend. Also, zuerst sollten wir ein bisschen erklären, wie digitale Audioverarbeitung überhaupt funktioniert. Also, ein analoger Ton ist eine schnelle Bewegung in der Luft. Das sind Luftwellen, Vibrationen. Und die können wir dann aufnehmen mit einem Mikrofon. Und dann haben wir eine analoge Aufzeichnung davon, elektrisch quasi. Und um das zu digitalisieren, müssen wir das samplen. Also wir müssen regelmäßig an regelmäßigen Intervallen diesen analogen Wert messen und dann in den Computer tragen. Wie häufig wir das machen, hängt vom Signal ab. Also hier in dem Fall sind wir 40 Kilohertz und die werden dann quantifiziert in diskrete Nummern, wie wir hier zeigen. Zum Beispiel hier, das sind 16 Bit jetzt für jeden Wert und die können wir dann speichern und können dadurch den Sound, wenn wir den Prozess umkehren, reproduzieren. Was hier passiert, nennt sich dann Pulse with Modulation. Ich hoffe, ihr habt, also ihr seht, ihr lernt hier auch andere nützliche Sachen. So, was ist Bitrate Reduced? Also, die Daten, die aus so einem PCM-Datenstrom kommen, sind generell zu groß, um wirklich sinnvoll verarbeitet zu können. Wenn wir die in der normalen Datenrate speichern, hören, könnten wir wirklich nur 2 Sekunden behalten. Und dafür müssen wir die Bitrate reduzieren, quasi kompromittieren. Und dafür benutzen wir BRR oder viel genauer das ADPCM. Das ist eine adaptive Differential Pulse Code Modulation. Das heißt konkret, wenn wir 15 Bit pro Sample haben, manchmal auch 16, mit 32, es gibt verschiedene Rundungsmodi, zu denen man wechselt, aber effektiv sind es 15 Bit pro Sample-Punkt. Wenn das jetzt, das ganze System läuft bei 32 Kilohertz, das heißt ein Sample für pro 32 CPU-Zyklen. Und der Audioprozessor läuft im Lockstep mit dem Prozessor. Also BA ist in sogenannte Blöcke unterteilt. Man hat am Anfang einen 1-Byte-Header und 8 Bytes mit jeweils 2 4-Bit-Samples. Und die können daher von minus 8 bis positiv 7 gehen. Und zusätzlich gehört dann noch ein spezielles Encoding, das einem sagt, ob das Sample anfängt oder endet oder ob es ein Sample ist, das sich wiederholt. Also die einkommenden Nibbles, also Bitgruppen, werden speziell geschiftet, um das möglich zu machen. Dies wird dann repräsentiert durch ein sogenanntes Shift Value, das dann angibt, um wie viele Bits dass die Daten verschoben werden, die Nibbles. Und man sollte vielleicht noch erwähnen, größere Shifts machen keinen Sinn. Alles über 12 macht keinen Sinn, da wir ja, wie wir schon wissen, 15 bis 16 Bit Samples haben. Das kann zwar passieren, aber man würde das dann als Hardware-Glitch bezeichnen. Und das sollte man, wenn möglich, nichts benutzen, auch wenn es das Wort theoretisch unterstützt. Insgesamt kann man sagen, durch diesen Shift erhöht sich der abbildbare Bereich, in dem man dann zusätzlich verschiebt. So, danach wird es dann noch durch einen speziellen Filter geschickt. Auch dieses wird wieder durch einen speziellen Header angegeben. Es gibt 4 verschiedene Filter. Hier nimmt man das Wert, den geschifteten Wert und packt in den Filter. Das ist zum Beispiel praktisch am Anfang von einem Signal, wenn man vielleicht noch nicht weiß, was das Signal ist. Also der erste Filter ist ja praktisch für sowas, indem man einfach mit dem ersten Filter kann man Werte vom vorherigen übernehmen, einfach um einen Übergang zu erleichtern. Der nächste Filter ist dann differenziell, das heißt, er kombiniert das momentane mit dem nächsten Sample. Und das hilft dann auch mit der Effektivität, weil es halt häufig out ist, dass die Werte sowieso sehr nah beieinander sind. Um dann größere Veränderungen zu erwirken, gibt es weitere Filter. Dies kommt einem polynomischen Abschätzer gleich. Ich weiß jetzt auch nicht die ganzen Details, warum es funktioniert genau oder wie das designt wurde, aber letztendlich versucht man damit, die Samples zu approximieren. Es kommt vermutlich aus Tele-Expansions. Damit kann man halt einfach den Wert schrittweise besser approximieren. Es ist ein bisschen merkwürdig, weil die Werte hier nicht einer echten Tele-Expansion entsprechen. Mir ist nicht ganz sicher, wie genau sie zu diesen Werten gekommen sind, aber so ist es. Also letztendlich, was ihr macht, man kombiniert die zukünftigen Sample-Punkte mit den vorherigen. Und das ist tatsächlich auch die aktuelle beste Möglichkeit, im modernen Kompressionsalgorithmen Audiodaten nachhaltig zu komprimieren. So.
Okay. Wir haben immer noch ein Problem mit der Größe unserer Dateien. Denn wenn wir musikalische Instrumente abspielen wollen, dann brauchen wir ein einzelnes Sample für jede verschiedene Tonhöhe. Das bedeutet, wir brauchen 12 verschiedene Sample für eine Oktave. Und wir erinnern uns natürlich an unsere Speicheranforderungen für diese ganzen Sample. Okay, was wir dann stattdessen machen, ist, wir haben nur verschiedene Samples, wenige pro Instrument, und unsere Hardware kann die dann höher oder tiefer abspielen. Genau, also was es gibt, ist dieser sogenannte Pitch Counter oder Höhen-Counter. Es gibt dann dieses Hardware-Register, das Pitch-Register. Das gibt dann die Tonlage an. Und für jedes Sample, das wir abspielen, können wir dann damit die Tonhöhe anpassen. Dieser Pitch-Counter ist nicht 16-Bit, sondern 12-Bits und dann 4-Bits nach dem Komma. Genau, wir haben 16 Samples und 8-Bit of that are used for interpolating between BRR samples. Genau, und davon werden dann manche Bits verwendet, um zwischen BRR-Samples zu interpolieren. Ich habe hier ein Beispiel dabei, um euch zu zeigen, wie das funktioniert und was das dann am Ende bedeutet für die Abspielrate. Das Maximale ist viermal schneller abspielen, also 2 Oktaven höher. Hier ist eine etwas bessere Visualisierung davon, wie das funktioniert. Genau. Also wenn wir mit halber Geschwindigkeit abspielen wollen, dann erhöhen wir bei diesen orangen Linien, was praktisch der Wert von unserem aktuellen Register ist, erhöhen wir das immer nur um ein halbes Sample jedes Mal. Wenn wir hier 3000 haben, dann heißt das, wir spielen immer nur jedes dritte Sample ab und überspringen dann immer 2. Natürlich tun wir nicht einfach nur das, wir wiederholen und überspringen nicht einfach nur Samples, das wird nämlich überhaupt sehr schlecht klingen. Also das machen wir nicht. Was wir stattdessen machen, ist, wir interpolieren zwischen unseren Samples, und aus verschiedenen technischen Gründen haben wir immer nur Zugang zu den letzten und den nächsten 2 Samples. Genau, und jetzt wollen wir basierend darauf herausfinden, wie man die jetzt irgendwie gekonnt zusammen addiert und interpoliert, um grob herauszufinden, wo wir jetzt eigentlich in unserer Tonwelle wären und wie das jetzt eigentlich klingen würde, wenn wir da dann mehr Samples hätten, als wir eigentlich haben. Genau, damit das nicht so schrecklich klingt. Und es stellt sich raus, dass wenn man da jetzt die gaussische Glockenkurve verwendet, dann funktioniert das recht gut. Menschen mit Erfahrung im Audio wissen warum. Genau. Und wie das dann funktioniert, ist, dass wir ein Hardware-Register haben, oder eine Hardware-Tabelle haben. Ich habe sie hier mal als groß N hingeschrieben. Die enthält dann alle unsere Faktoren in so einer Glockenkurve, aber wir speichern nur die halbe, weil die andere Hälfte ist symmetrisch. Genau, es geht von 0 bis nach Hex 519. Und wenn ihr da jetzt lange genug drauf guckt, dann seht ihr, dass unsere Indizes tatsächlich Sinn machen. I ist das Offset innerhalb, also die Verschiebung innerhalb unseres aktuellen Samples im internen Register. Und dann müssen wir das noch etwas skalieren am Ende. Und so können wir dann auf sehr schöne Weise unsere Samples interpolieren, und es klingt auch tatsächlich recht gut. Das Einzige, wo man mit vorsichtig sein muss, ist, dass das praktisch einen Low-Pass-Filter anwendet. Selbst wenn man das bei 32 kHz abspielt, werden da also tiefe Frequenzen rausgefiltert. Genau. Wenn ihr das verhindern wollt, dann müsst ihr da praktisch den gegenteiligen Filter verwenden. Das sollte nicht so schwer sein, weil der linear ist. Und viele Tools tun das auch schon. Es gibt aber manche Spiele, da merkt man dann, dass das nicht passiert ist, und dann klingt das da ein bisschen falsch. Ja, also da bitte drauf achten. Wir haben jetzt alles daran erklärt, wie das Sample-Format funktioniert. Und dieses gesamte Dekodierung passiert natürlich in Hardware. Und ich werde jetzt mehr darüber reden, wie die Hardware funktioniert. Hier seht ihr ein fast vollständiges, aber stark vereinfachtes Blockdiagramm davon, wie der DSP intern funktioniert. Die orangenen Teile existieren einmal für jede Stimme. Und genau, die grauen Teile sind Register oder Speicher, wo wir dann mit dem DSP interagieren. Okay, fangen wir vorne an. Das ist der Teil, den wir schon gesehen haben. Es kommt BRA-Data aus dem Hauptspeicher. Und die geht dann in den BRR-Decoder und der BRR-Decoder schreibt dann die dazugehörenden NX-Flags für jede Stimme, abhängig davon, welchen Flags er in der Eingabe sieht, und hört dann irgendwie auf zu spielen oder wiederholt sich, loopt, je nachdem, was da jetzt drin steht, was passieren soll. Genau, also NX ist eines dieser Register, das ein Bit für jede Stimme enthält, und ja, abhängig davon passieren dann bei der Stimme Dinge. Und ihr seht, es gibt ganz viele Register, wo der DSP reinschreibt, wo die Software dann rauslesen kann, um herauszufinden, was der Synthesizer tut. Und das ist eins davon. Genau, der BRR-Decoder gibt seine Samples weiter in den Pitch-Ausrechner. Da passiert diese gaussische Interpolierung. Und jetzt ist ganz wichtig, genau, es ist ganz wichtig, dass nicht nur das verwendet wird, sondern da passiert auch noch Pitch-Modulierung. Also wir verwenden die obersten 11 Bits der Ausgabe von der vorherigen Stimme. Das ist der etwas dunklere orange Teil, der unter allem passiert. Das kommt aus der vorherigen Stimme. Das verwenden wir, multiplizieren es mit dem Pitch-Register, wenn Pitch-Modulierung angeschaltet ist. Und wie das dann funktioniert in diesem Multiplikator ist, dass es eine maximale Ausgabelautstärke gibt. Wir multiplizieren den Input-Pitch mit 2 und bei der minimalen Ausgabestärke multiplizieren wir mit 0, ansonsten mit 1. Das ist irgendwie ein bisschen nicht linear, aber man kann da sehr interessante Dinge mit tun, glaube ich. Aber die meisten Spiele verwenden es nicht. Genau, aus der Pitch-Ausrechnung kommt dann das tatsächliche finale Output des BRR-Subsystems raus. Dann können wir zwischen dem oder dem Rauschengenerator umschalten. Dafür gibt es auch ein eigenes Flag. Das kombinieren wir dann mit dem Hüllengenerator oder dem Envelope Generator. Das kommt aus zwei Registern, dem Gain- und ADSR-Register, und dann kommt da ein 11-Bit Envelope Factor raus, ein Hüllenfaktor. Davon sehen wir die untersten 7 Bit auch in einem Register. Und die Ausgabe dieser Multiplizierung ist dann auch schon die finale Output von unserer Stimme. Davon schreiben wir noch 8 Bits in das VNOUTX-Register. Und dann wird das eben in Stereo aufgesplittet. Wir lesen also die Lautstärke der linken und der rechten Output-Streams. Das wird dann eben mit der entsprechenden Lautstärke-Register multipliziert. Wir gucken uns jetzt nur das linke an, weil das rechte halt genauso funktioniert. Okay, was passiert? Wir haben einen Masterpfad, wo wir alle verschiedenen Stimmen zusammen addieren und dann entsprechend multiplizieren. Und dann gibt es noch einen Echo-Pfad. Da können wir erstmal für jede Stimme einzeln Echo an- oder ausschalten. Wenn eine Stimme jetzt Echo an hat, dann werden die auch noch alle kombiniert. Okay, und dann gehen wir in das Echo-Buffer-System. Hier können wir alle Echos ausschalten mit dem Echo-Enable-Register, und dann gibt es eben diesen Echo-Buffer, der liegt im Audiospeicher, im Audio-RAM, und wird eben über diese zwei Register bestimmt, wo der liegt, der Echo-Source und der Echo-Delay-Register. Das geht dann in einen FIA-Filter. Und dann können wir noch die Lautstärke einstellen mit dem Echo-Volume-Register. Genau, und um dieses Echo zu erhalten, kann dann eben das Echo selber in sich zurückgehen. Und damit können wir ein Audio-Snippet mehrfach wiederholen. Und dadurch haben wir dann eben einen Echo-Effekt und nicht nur einen Delay-Effekt durch dieses Feedback. Genau, hier sehen wir jetzt diese zwei Pfade kombiniert. Von oben kommt das Echo, von links kommt die Hauptausgabe. Und jetzt gehen wir in den Analog-Bereich. Da kommt ein Analog-Digital-Konverter. Wir konvertieren nach Analog und dann ein Amplifier. Und dann mixen wir das Analog mit dem Audio aus dem Expansion-Port oder aus dem Cartridge-Slot. Genau, weil die Cartridges für den SNES konnten ihren eigenen Soundgenerator enthalten und damit ausgeben. Und auch die Expansion-Ports konnten das. Das wird dann alles zusammengemischt. Ja, es gibt irgendwie ein Spiel, das das manchmal macht. Leute sind sich nicht so sicher, da könnte mal jemand nachforschen. Genau, danach aus dem Main-Mixer gibt es dann noch den zentralen Haupt-Stummschaltknopf, den die Software steuern kann. Genau, und danach kommt dann noch ein Post-Amplifier, ein Verstärker, und danach wird das dann in die ganzen verschiedenen Output-Streams, die unser Gerät so hat, ausgegeben. Genau, das war die gesamte Pipeline, und jetzt geht es weiter mit dem Software-Directory.
So, wie werden diese BRR-Samples zuerst mal gefunden und abgespielt? Nun, es gibt dieses Sample-Verzeichnis, das ist eine einzelne Speicherseite, die 64 Einträge mit jeweils 4 Byte enthalten kann. Und der Sample-Nummer für eine Stimme wird durch dieses Source-Number-Register bestimmt. Das enthält die Startadresse in dem Sample-Directory und die Loop-Adresse, wo wir zurückspringen sollen, sobald wir dieses Sample einmal gespielt haben und wir einen endlichen Block, einen Loop-Flag gesehen haben. Die Loop-Adress kann irgendwo im Speicher sein, sie muss nicht im gleichen Sample sein, also man kann mehrere Sample haben, die gleiche Schleifensektion am Ende hat, wenn man will, kann man bestimmt interessante Dinge machen. Aber das heißt, dass die Source-Nummern, die man lesen kann, relativ intuitiv sind, weil sie tatsächlich Sample-Nummern beschreiben und nicht nur irgendwelche logischen Adressen. Für die Hull-Kurven, die halt die Lautstärken-Hull-Kurve bestimmen, legen sehr, sehr stark fest, wie der einzelne Ton tatsächlich klingen. Das wird solche ADSR Hüllkurve, das ist immer noch der wirkt auf einem modernen Synthesizer die Hüllkurve definieren. Attack heißt, wie schnell der Ton lauter wird. Decay ist, wie schnell er danach wieder leiser wird. Sustain ist, wie auf welcher Lautstärke er danach gehalten wird, solange der Ton ist. Und Release halt dann, wie schnell es wieder zur Stille zurückkehrt. Dieser Modus wird dadurch aktiviert, dass das siebte Bit des ADSR-Registers auf 1 gesetzt wird. So funktioniert es tatsächlich auf dem DSP-Chip. Bei jedem Attack-Step, also erstmal natürlich müssen wir ein Note-An-Signal kriegen, das ist ein Hardware-Register, und sobald das passiert, wird die Hüllkurvenvolumen bei jedem Schritt um 32 erhöht, bis wir den Maximalwert erhaben. Danach dekrementieren wir mit einem Faktor von 0,996 bei jedem Decay Rate, also Zerfallratenschritt gemacht hat. Bei Sustain dekrementieren wir wieder um 0,996 bei jedem jetzt aber Halteratenschritt, und sobald der Note-Aus-Signal kommt, dann gehen wir bei jedem Schritt um 8 zurück. Die Raten werden selbst von einer Tabelle kontrolliert. Der Input-Wert ist eine 5-Bit-Wert, der determiniert, wie viele Schritte wir warten, bevor wir etwas machen. Und wenn 0 ist, passiert nie etwas, so können wir tatsächlich einen unendlichen Sustain machen, weil da einfach nie ein Schritt passiert. Ansonsten geht es halt runter. So ist es, wie es tatsächlich im Register gespeichert wird. Der Sustain Level ist einfach mit einem Faktor von Hex 100 gespeichert. Der Gain-Modus ist ein einfacherer Hüllkurven-Modus. Das aktiviert man, indem man das siebte Bit des ADSR-Registers auf 0 setzt. Dann kann man entweder einen konstanten Hüllkurven-Gain wählen oder es kann eine Gain-Kurve machen, eine feste Kurve, die setzt man halt das Fixed Gain, also der erste Wert, der bleibt immer an einer festen Lautstärke. Gain Curve ist interessanter. Es hat 4 different Modi, da kann man in Bit 5 und 6 sehen. Das sind diese 4 Modi in der Ordnung von 0 bis 3. Das erste ist einfach lineares Abnahme. Da geht bei jedem Gain Rate, also Schritt, wird das Volumen um 32 reduziert. Beim exponentiellen Zerfall wird halt mit 0,996 beim linearen Steigen wird bei jedem Schritt 32 hinzuaddiert und bei diesem gebogenen Increase wird das Volumen bei höheren Volumen Volumina langsamer erhöht. Und die Gain Rate, also die Rate hier, wird wieder mit der gleichen Tabelle bestimmt, die wir vorher gesehen. Die Freunde fragen, was sind diese Abnahmeversionen? Also wenn wir das Sample starten, dann sind wir bei 0. Und wenn wir dann abnehmen, dann passiert nichts, weil das hier ist etwas anderes. Das ist für sehr genaue Kontrolle gedacht. Wenn man während des Playbacks eines Samples diese benutzt, dann kann man während das Sample abspielt zwischen den verschiedenen Modi hin und her schalten. Deshalb kann man sehr, sehr genau aus der Software die Lautstärke kontrollieren. Dafür ist das gedacht. Lass uns zu dem Rauschgenerator weitergehen. Der ist der global für alle Stimmen. Der wird für alle benutzt, ein sogenanntes Linear Feedback Shift Register. Und die Rate, also die kann auch von allen dieser Rate Tables benutzt werden, kontrolliert werden. Die Art, wie so ein lineares Feedback Shift Register funktioniert, wir verschieben alle Bits um einen nach rechts und dann nehmen wir das XOR von den letzten beiden Bits und das ist ein sehr einfach zu implementierer, sehr effizienter Zufallszahlengenerator. Und wenn man das laufen lässt mit dem richtigen Startwert, geht das langsam durch alle Wahlen. Echo geht in Hardware mit einem RAM-Buffer, funktioniert so. Wir haben eine Startadresse und eine Endadresse. Und so sieht es aber nicht, wie die Hardware das sieht. Nach der Endadresse springen wir einfach zurück zur Startadresse. Das ist nicht wirklich ein Konzept von Start und Ende, sondern wir sehen das mehr als einen Ringbuffer an.
Die Einträge sind im Fall nicht tatsächlich Bytes, sondern eher zwei 16-Bit-Samples, jeweils für den linken und rechten Kanal und sind dadurch in 4 Bits unterteilt. Wir haben dann auch Werte für den nächsten Echo-Input, zum Beispiel negative Echo-Delays. Und das ist dann auch die Ausgabe des Echo-Output-Systems. Und das wird dann genau auch in diese Adresse geschrieben. Und dann bewegen wir uns weiter zur nächsten Adresse und so weiter. Und das erlaubt uns dann in der Zeit, indem wir uns durch den zirkulären Buffer bewegen, wird dieser Wert quasi genau durch die Anzahl der Samples, die genau in diesem Buffer passen, verzögert. Und letztendlich schreiben wir dadurch Dinge durch den Buffer mehrmals. Wie genau das in der Hardware dann kontrolliert wird, zeigen wir hier. Es gibt verschiedene Register. Es gibt den Echo. Es ist ein verschiedener Buffer. Einige aktivieren das Ganze natürlich. Man kann das dann zu verschiedenen Delays setzen, je nachdem, wie groß der Buffer sein soll. Korreliert ist ja, wie eben beschrieben. Also man kann wirklich den ganzen RAM mit Echo füllen, wenn man das wollte, bis zu 240 Millisekunden. Und man kann auch ein Delay von 0 setzen. Das aber ist nicht wirklich 0, sondern da das interne System selbst 4 Bytes groß ist, der interne Buffer, hat man dadurch dann immer noch einen 31,25 Mikrosekunden Delay. Jetzt kommen wir zum FRI-Filter. Es steht für Finite Initial Response. Was heißt das eigentlich? Das hier ist mal kurz ein Auszug aus einem deutschen Signalverarbeitungsbuch. Ich werde jetzt nicht unbedingt erklären, warum es so benannt ist, aber ich werde euch jetzt einfach mal zeigen, wie man das implementiert. Man kann das ganz einfach durch verschiedene Faktoren simulieren. indem man die vorherigen Samples einfach durch einen Faktor zusammenaddiert. Das erlaubt einem dann, Echos zu wiederholen oder auch Frequenzfilter wie einen Low-Pass-High-Pass-Filter zu implementieren, was ziemlich interessant ist, dass das so einfach implementierbar ist. Jetzt kommen wir zu einer Demo. Das wäre jetzt erstmal die Hardware erklärt. Und die Rest der Zeit werden wir zu benutzen, ein paar Demos zu zeigen und was man genau mit all diesen Dingen machen kann. Also jetzt fangen wir mal an mit etwas, was ihr vielleicht schon kennt, mit Super Mario Overworld Theme. Rechts könnt ihr die verschiedenen Registerwerte sehen, wie sie an uns vorbei fliegen. Ihr könnt dadurch genau anschauen, wie das genau implementiert ist für eure Lieblingsspiele. Zum Beispiel kann man sehen, dass einige der Stimmen des Synthesizers für Soundeffekte benutzt werden. Zum Beispiel in den CPU-SFP-Port, man kann sehen, die ändern sich immer kurz, wann immer ein Soundeffekt gespielt wird. Das machen die meisten Spiele so. Die schicken alle kleine Signale über die CPU-SFP-Port, einfach um die Soundeffekte zeitgenau abzuspielen. Es gibt auch Leute, die sich gedacht haben, wow, wir haben diesen tollen Audio-Coprocessor. Uns ist das egal, wir streamen die ganzen Samples einfach direkt zu dem Chip. Und jetzt müsst ihr wirklich mal aufpassen zu den Ports. Ja, jetzt müsst ihr mal aufpassen, wenn die Musik anfängt. Und ihr könnt sehen, sie ändern sich mit dem Rhythmus der Musik. Also sie benutzen tatsächlich einfach den SCP-Output und schreiben die Daten direkt in den Chip. Es ist irgendwie ein bisschen nutzlos, weil man extrem viel Speicherplatz für die Samples braucht. Hier, das ist ein Hintergrundthema, das ich schon viel zu viel gehört habe. Ich wollte euch einfach mal zeigen, wie es aussieht im Oszilloskop über die verschiedenen Kanäle. Ihr könnt sehen, dass zum Beispiel Kanal 8 für Soundeffekt reserviert ist. Und auch Channel 7 ist ein gutes Beispiel, wie man Vibrato-Effekte schaffen kann, indem man einfach nur mit der Geschwindigkeit des Abspielens variiert. Und letztendlich nochmal als letzte Demo, was man machen kann, wenn man tatsächlich den ganzen RAM mit einem Song füllt oder auch moderne Tools benutzt. Da haben wir ein Cover vorbereitet von einem alten Arcade-Game. Das hier ist tatsächlich ein Cover von Blue Electric und ich will einfach zeigen, wie super das klingen kann.
Also no channels reserve the sound effects.
Wie man sehen kann, keine Kanäle mit Soundeffekten benutzt.
Wir haben leider nicht genügend Zeit, um uns das ganz anzuhören. Deswegen kommen wir dann langsam zum Ende. Ihr könnt euch alle die Cover von dem Artist auf YouTube anschauen. Und viele Leute, die ich kenne, wissen gar nicht, was für tolle Dinge man damit machen kann. Genau, mit diesem Soundsystem hier. Genau, also hier seht ihr alle Resources, die wir verwendet haben, alle Quellen, die wir da verwendet haben für unseren Talk. Ganz wichtig ist, ist das Full SNES Bedienhandbuch. Das erklärt uns die gesamte Hardware und erklärt zum Beispiel auch sowas wie Rundungsfehler, auf die ich hier gar nicht eingegangen bin, und wie man mit wie die Hardware interessante Eingaben verarbeitet. Es gibt die SPC 700 Video Series, die erklärt das gut. Die war eine große Inspiration für mich. Genau, da sind ganz viele coole Grafiken drin, das könnt ihr euch mal anschauen. Zum Schluss habt ihr dann noch meine eigene Anleitung ganz unten. Das ist meiner Meinung nach das beste Assembly-Handbuch, was es gibt, aber da bin ich natürlich vorbehangen. Wenn ihr mitmachen wollt, dann gibt es da ganz viele verschiedene Arten, wie ihr mitmachen könnt. Es gibt zum Beispiel Furnace, wo ihr, was ihr euch zum Beispiel mal anschauen könnt. Die Hardware-Emulation davon ist sehr akkurat. Da kann man interessante Projekte mitmachen. Ihr könnt auch eure eigene Sound-Engine schreiben, wenn ihr gerne Assembly schreibt. Und ich wäre echt froh, wenn irgendjemand mal sich diese Chips im Genauen anschauen und reverse-engineeren würde. Es gibt sogar Die-Shots mit sehr hoher Auflösung. Also ihr könnt vielleicht auch das tun, was die Visual 6502 Leute gemacht haben, nur halt mit diesen Chips. Ich wäre echt froh, wenn das mal echt jemand machen könnte, wenn hier jemand weiß, was er tut. Oder sie. Genau, wenn ihr mit SPC-ASM da involviert werden wollt, mitmachen wollt, dann könnt ihr es in eurem Browser ausprobieren. Es gibt auch Hilfe für Entwickler. Oder ihr könnt einfach mit mir reden darüber, was ich noch so tun will. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören.
Although unexpected, we do have some time for a short Q&A. So please line up at the microphones and we start with the Signal Angel. Please go ahead.
Okay, die erste Frage vom Signal Angel. Okay, so ein super toller Chip wird ja gerne für irgendwie andere Dinge missbraucht. Kennst du irgendwelche Spiele, die diesen Chip für etwas verwendet haben, was nicht Ton ist?
Das ist eine super gute Frage. Ich weiß von nichts jetzt momentan. Ich habe mir ein paar Sound Engines angeschaut, zum Beispiel die NBA oder die Metroid Sound Engine, aber bisher kann ich da quasi von nichts, kann das nicht beantworten.
Okay, Mikrofon nochmal eins und bitte eine Frage stellen. Okay, ursprünglich, als du da ein Spiel entwickeln wolltest, oder wenn man früher ein Spiel hätte entwickeln wollen, als die Konsole rauskam, hat man dann irgendwelche Tools von Nintendo bekommen oder von den Herstellern dieser Chips, um einem dabei zu helfen?
Das weiß ich leider auch nicht. Das ist eine sehr gute Frage. Bisher habe ich noch nichts gefunden. Es gibt einfach generell sehr wenig Informationen über den Chip, abgesehen von denen ich jetzt gezeigt habe.
Also haben alle Leute ihre eigenen Tracks geschrieben?
Ja, sehr wahrscheinlich haben sie alles das selbst geschrieben, haben es wahrscheinlich überlegt, wie sie auch ihre Samples komprimieren und so weiter.
Weitere Fragen aus dem Internet. Ja, weißt du, ob irgendwelche Software die BCD-Instruktionen verwendet für binär encodierte Dezimalzahlen?
Bisher habe ich noch keine Software gefunden, die sowas macht. Die Exchange-Nibble-Instruktion ist tatsächlich die, vielleicht mehr benutzt, aber ich habe auch keine Ahnung.
Okay, Mikrofon 1. Diese Pitch-Modulierung, die Höhenmodulierung sieht so aus, als könnte man damit FM-Modulierung machen. Hast du da eine Idee, ob das irgendwer irgendwie so verwendet? Oder verschiedene Leute?
Ja, ich habe mich schon mal ein bisschen umgeschaut, aber auch da konnte ich bisher nichts finden. Es gibt einige Sachen, die so aussehen, als ob sie den Pitch modulieren, aber sobald ich in die Kommandos selbst geschaut, in den Track-Commands, habe ich nichts gefunden.
Okay, letzte Frage. Letzte Frage, wie kam es, dass du dich dafür interessiert hast, sowas wie Emulatoren oder Spiele für sowas zu schreiben?
Nein, tatsächlich war ich einfach nur durch die Game Mechanics Videoserie inspiriert, hauptsächlich, weil ich von der Audioseite auch schon komme und mit verschiedenen Codecs und Audio-Stacks schon gearbeitet habe. Also ich habe mich hauptsächlich mit dem Interesse an der Audioseite gekommen. Ich war nicht gleich interessiert am Assembler oder Videospielen selbst, aber als ich dann angefangen habe, den Assembler selbst zu schreiben, kam natürlich auch ein bisschen Interesse damit.
Okay, vielen Dank nochmal an Kleines Filmröllchen.